Liebe Gemeinde, ich glaube, dass jeder von uns in diesem Jahr auf irgendetwas gewartet hat. Ich weiß nicht, woran du gerade denkst, wenn ich dich fragen würde, worauf hast du gewartet? Aber ich muss feststellen, dass es in meinem Jahr oder in meinem Leben dieses Jahr schon die ein oder andere Situation oder auch längeren Abschnitt, Lebensabschnitt gab, wo ich auf etwas gewartet habe. So ganz prägnant, wenn ich an dieses Jahr denke, ist die Geburt unserer Kinder, unserer Zwillinge. Das war ein sehr absehbares Warten. Also wir wussten ja, irgendwann ist es soweit. Also man konnte den Zeitpunkt ungefähr festlegen. Also man wusste, so lange wird man vermutlich warten müssen. Aber es war trotzdem eine Zeit des Wartens. Ich habe übrigens in diesem Zusammenhang festgestellt, dass Viktor eine außergewöhnliche Gabe haben muss. Ich war bei allen Kindern, immer am folgenden Sonntag nach der Geburt dran mit Predigen, von Viktor eingeteilt. Und ich habe jetzt schon gesagt, wenn wir nochmal schwanger sein sollten, werde ich Viktor den Predigtplan machen. Dann weiß ich schon, okay, in der Woche vor der Predigt beim errechneten Termin wird es dann wahrscheinlich soweit sein. Spaß beiseite, ich glaube, Viktor hat da doch keine übernatürliche Gabe. War wahrscheinlich Zufall. Auf jeden Fall haben wir gewartet. Ich weiß nicht, worauf du gewartet hast. Vielleicht hast du schon seit langem auf etwas gewartet, aber anders als bei uns, mit der Schwangerschaft war es bei dir oder ist es bei dir überhaupt nicht absehbar, wann das Warten ein Ende hat? Oder dass es überhaupt ein Ende hat? Vielleicht wartest du immer noch auf eine Veränderung. Die ganze Gesellschaft wartet ja zurzeit darauf, dass sich Lebensumstände wieder normalisieren. Wann und ob das passiert, wissen wir nicht, aber wir warten. Und dass wir Menschen einen großen Teil unseres Lebens damit verbringen, zu warten, ist uns nicht neu. Das war schon immer in der Menschheitsgeschichte so und das wird auch in Zukunft immer so sein. Menschen warten auf Veränderungen oder auf Hoffnungsträger, die etwas verändern. Sie warten auf bessere Zeiten. Und gerade in der Adventszeit werden wir Christen und eigentlich auch alle anderen Menschen daran erinnert, dass auch die Menschen vor ungefähr 2000 Jahren auf etwas gewartet haben. Sie haben auf einen Hoffnungsträger gewartet, genauer gesagt, sie haben auf den Hoffnungsträger gewartet. Und dieses Warten damals zog sich schon eine ziemlich lange Zeit so dahin, es zog sich ziemlich in die Länge. Die Umstände waren alles andere als gut. Die Israeliten erlebten gerade in der Zeit vor der Geburt von Jesus politisch, aber auch militärisch alles andere als gute Zeiten. Man war von einer fremden Regierung besetzt, nicht das erste Mal. Man hatte davor Jahre der Verschleppung in ein anderes Land hinter sich. In dieser Zeit gab es danach und auch danach gab es dann noch Propheten und Botschaften von Gott, aber jetzt war schon eine ziemlich lange Zeit sehr ruhig geworden. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der ein oder andere ja sich gefragt hat, Mensch Gott, was ist hier los? Siehst du unsere Situation nicht? Wir erleben Leid, wir erleben unruhige politische Zeiten, wir erleben Kriege. Wo bist du? Hast du nicht versprochen, einen Messias zu uns zu senden? Kann es sein, Gott, dass hier gerade etwas nicht ganz nach Plan läuft? Aber wir Bibelleser wissen, dem war nicht so. Und Paulus schreibt in einem sehr empfehlenswerten Brief an die Galater Folgendes. Also in dem Brief muss Paulus einige theologische Themen aufgreifen und er muss einiges klarstellen. Es geht da zum einen um das Gesetz und die Rechtfertigung vor Gott durch den Glauben an Jesus Christus und auch darum, wieso das eine im Gegensatz zu dem anderen steht, aber auf der anderen Seite auch zusammengehört. Auf jeden Fall hat sich in dieser Gemeinde eine Irrlehre eingeschlichen und Paulus geht darauf ein und macht den Christen klar, dass die Zeit vor dem ersten Kommen von Jesus Christus eigentlich nichts anderes als eine lange Wartezeit war. Und ich lese uns die ersten beiden Verse, ich lese aus Galater Kapitel 4 ab Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, auf dass er die unter dem Gesetz waren, loskaufte, damit wir die Kindschaft empfingen. Den ersten Punkt, den ich heute betonen möchte, ist folgender: Gottes Timing ist perfekt. Und ich vermute, dass die meisten mit euch mit dem Begriff Timing etwas anfangen können. Ich habe mich sehr schwer getan, diesen Begriff irgendwie ins Deutsche zu übersetzen. Er ist mittlerweile so verdeutscht, dass die meisten eigentlich etwas damit anfangen können. Wenn man das jetzt anders ausdrücken wollte, dann würde man vielleicht sagen, Gottes Zeitplan ist perfekt. Denn genau das ist das, was dieser Vers hier aussagt. Als die Zeit erfüllt war, also als der richtige Moment gekommen war, griff Gott in das Weltgeschehen ein und sandte seinen Sohn in diese Welt. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Juden und vor allem die frommen Juden seit Jahrhunderten auf diesen Messias warteten. Bereits nach dem Sündenfall, also am Anfang der Bibel, wurde der Messias angekündigt. Dann bekam Abraham ein Versprechen, dass aus seinem Nachkommen derjenige kommen sollte, durch den alle Menschen gesegnet werden sollten. Später bekam König David ebenfalls eine Art von Versprechen, dass aus seiner Nachkommenschaft der Sohn Davids kommen sollte. Und so warteten die Juden, vor allem die frommen Juden, sie warteten auf diesen Messias. Und ich kann mir vorstellen, dass der ein oder andere schon ziemlich gezweifelt hat und sich gefragt hat, Gott, was ist los? Warum greifst du nicht ein? Wo und wann kommt endlich der verheißene Messias? Wir leiden. Wir werden hier von einer Armee nach der anderen erobert. Wir sind Untertan verschiedener Völker. Wann kommst du, um uns zu erlösen? Kann es sein, dass dir hier gerade etwas außer Kontrolle gerät? Und die Antwort ist nein. Den Zeitpunkt für Gottes Handeln, den Zeitpunkt für Gottes Eingreifen bestimmt immer Gott allein. Gott ist in seinem Handeln total souverän. Die Zeit war bis dahin noch nicht erfüllt, aber als sie erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Als die Zeit erfüllt war, begann Gott mit dem größten Rettungsplan der Geschichte der Menschheit. Ich habe mich gestern mit jemandem auch über die Predigt unterhalten und dann kam auch die Frage auf, warum war der Zeitpunkt erst jetzt erfüllt? Warum nicht schon früher? Wir wissen es nicht. Zumindest gibt uns die Bibel an dieser Stelle keine Aussage darüber. Entscheidend ist einfach, dass wir verstehen, dass Gott in seinem Handeln souverän ist und dass er den Zeitpunkt festgelegt hat. Und zu diesem Zeitpunkt war die Zeit erfüllt und Gott sandte seinen Sohn. Ich weiß nicht, in welcher Lebenssituation du dich gerade befindest. Vielleicht hattest du in diesem Jahr oder jetzt gerade in deinem Leben auch das Gefühl, Gott, dir gerät hier doch allmählich etwas außer Kontrolle. Und da möchte ich dir heute nochmal klar machen, dass das nicht so ist. Gott hat alles im Griff. Gott hat immer alles im Griff. Aber es kann sein, dass deine Vorstellungen davon, wie Gott handeln und eingreifen sollte, anders aussehen als Gottes Plan für deine Situation. Und wenn das so ist, dann möchte ich dir Mut machen, Gott zu vertrauen. Darauf zu vertrauen, dass Gott souverän ist und dass er in seinem Handeln souverän ist und zur richtigen Zeit das Richtige tun wird. Wisst ihr, wie die meisten von euch wissen, ist vor circa einem Monat unsere Oma gestorben. Sie ist heimgegangen. Und menschlich gesehen war sie mit 72 Jahren noch nicht so alt. Ja, es gibt viele Menschen, die deutlich älter werden. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte nicht damit gerechnet, dass sie dieses Jahr stirbt oder in naher Zukunft irgendwie stirbt. Das war nie irgendwie in meinen Gedanken. Und jetzt könnte ich anfangen, mit Gott Vorwürfe zu machen und sagen, ja, Oma war noch zu jung oder warum hast du die Krankheit zugelassen und so weiter. Man könnte sich da reinsteigern oder ich habe die Möglichkeit, Gott zu vertrauen und daran zu glauben, dass Gott in seinem Handeln souverän ist, dass sein Zeitplan perfekt ist, auch in Momenten des Leidens, auch in Momenten des Schmerzes. Ja, auch dann ändert sich nichts daran. Auch in diesen Momenten ist Gott souverän und Gott weiß, was das Beste ist. Das Zweite, was hier sichtbar wird, ist, dass Jesu Kommen auf diese Welt einfach alles verändert. Ich weiß gar nicht, ob uns das immer so bewusst ist. Als Jesus Christus auf diese Erde kam, hatte das Warten auf den lang ersehnten Messias endlich ein Ende. Die Menschen zur Zeit Jesu hatten ein Problem. Sie hatten mehrere Probleme, aber ein sehr gravierendes, nämlich vor allem die Juden, es ist in erster Linie die Juden, nämlich dass sie dachten, und das wurde auch so gelehrt, dass sie durch das Einhalten des Gesetzes vor Gott gerecht werden würden. So nach dem Motto, du musst nur alles einhalten, was im Gesetz steht, dann bist du vor Gott gerechtfertigt. Das Problem dabei ist, dass das keiner konnte. Das war unmöglich. Und als Jesus Christus auf diese Welt kommt, beginnt er dieses Problem dieser Menschen zu lösen. Er schafft einen Weg der Rechtfertigung durch den Glauben allein. Nicht das Einhalten von Geboten oder Regeln rechtfertigt dich vor Gott, sondern allein der Glaube an Jesus Christus. Der Glaube allein rettet, so einfach das klingt. Wisst ihr, die erste Botschaft, die den Menschen verkündet wird, als Jesus geboren wurde, begann mit den Worten: Fürchtet euch nicht. Habt keine Angst. Das sind die ersten Worte, die mehr oder weniger gesagt werden, als die Menschen das mitkriegen. Jesus Christus ist auf die Welt gekommen, um uns den Grund für unsere Angst in unserem Leben zu nehmen. Er befreit uns aus der Sklaverei der Sünde. Er gibt uns einen neuen Wert. Wir sind jetzt Kinder Gottes und wir dürfen in einer unfassbar engen Beziehung zu unserem Gott leben, zu unserem Gott und Schöpfer. Und das gilt heute genauso, wie es damals galt. Auch heute kannst und auch heute sollst du ein Leben leben, das frei ist von Angst, von Verzweiflung, von Hoffnungslosigkeit, von Verbitterung, frei ist von Sorgen. Und man könnte diese jetzt hier noch ganz viele andere negative Dinge aufzählen. Versteh mich bitte nicht falsch. Ich sage nicht, dass du als Kind Gottes nie Angst haben wirst oder dass du nie verzweifelt sein wirst. Ganz und gar nicht. Ich glaube, jeder von uns wird das nicht bestätigen können, dass es so ist. Wir werden Momente haben, zu Genüge in unserem Leben, wo wir Angst haben. Wir werden Momente in unserem Leben erleben, wo wir verzweifelt sind, wo wir nicht wissen, wie es weitergeht. Aber, und das ist ganz wichtig, aber ich brauche mich mit diesen Dingen nicht alleine zu quälen. Ich brauche mich in meinem Leben nicht von diesen Dingen bestimmen lassen, sondern ich und du, wir dürfen damit zu unserem Vater. Und er wird uns immer wieder mit Frieden und mit Ruhe beschenken. Und er wird dich und mich auch in stürmischen Zeiten ganz fest und ganz geborgen halten. Und ich finde, das ist ein unfassbares Vorrecht, was durch Jesus Christus einfach entstanden ist, indem Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und einen Weg der Erlösung geschaffen hat. Weiter lesen wir hier in Verse 6 und 7 Folgendes. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott euch den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen. Und weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unsere Herzen, der da ruft: Abba, lieber Vater. So bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Ich erinnere mich an ein Gespräch, das jährt sich jetzt bald wieder, mit einem kleinen Jungen. Das war drüben im anderen Saal und das war der erste Sonntag im neuen Jahr. Es war jetzt nicht dieses Jahr, sondern es ist ein bisschen her. Und also es ist kurz nach Weihnachten auch. Und dann habe ich, so ein kleiner Junge war das, und ich habe ihn gefragt, weil Weihnachten ja gerade mal so 10 Tage vorbei war. Ich habe ihn gefragt, was er zu Weihnachten bekommen hat. Und der kleine Junge war total begeistert. Also er war sehr glücklich mit seinem Geschenk und fing an zu erzählen. Ja, er hätte das bekommen und hat das dann beschrieben, irgend so ein Spielzeug, und das war so und so groß und so. Und damit konnte man das und das machen. Er war total begeistert und irgendwann erzählte er mir: Ja, und da gibt es noch so ein ähnliches Spielzeug und das wünsche ich mir nächstes Jahr zu Weihnachten. Und ich fand das so einerseits so lustig, aber auch so treffend für unsere Gesellschaft. Weihnachten ist keine 10 Tage vorbei und dieser Junge richtet sich schon komplett, seinen Fokus richtet er schon auf nächstes Jahr Weihnachten. Also nächstes Jahr wünsche ich mir dieses nächste Geschenk. Und es frei nach Motto, so nach Weihnachten ist ja wieder vor Weihnachten, also muss ich mir Gedanken machen, was nächstes Jahr ist. Es gibt ja auch unter Sportler so einen Satz: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Also es kommt immer das nächste Spiel und es geht weiter. Und in gewisser Maßen ist auch das Warten, was uns hier beschrieben wird, auch so ähnlich. Und somit sind wir auch beim dritten Punkt, den ich beleuchten wollte. Gott lässt uns nicht alleine warten. Nachdem Jesus Christus auf diese Welt gekommen ist und sein Erlösungswerk vollbracht hat, fährt er wieder in den Himmel hinauf und es beginnt wieder eine Zeit des Wartens. Wir wissen das als Bibelleser, das ist uns nicht neu. Und er hat versprochen, wiederzukommen und seitdem warten wir. Aber das Warten von uns ist nicht mit dem Warten der Menschen damals auf die Geburt von Jesus, auf die Geburt des Messias zu vergleichen. Wir sind nicht mehr Fremde, die in der Dunkelheit warten, sondern der Text sagt uns, dass wir jetzt Kinder Gottes sind. Und der Begriff Abba Vater ist ja bekanntlich ein Begriff, der diese sehr persönliche, sehr liebevolle Beziehung zwischen einem Vater und einem Kind deutlich machen soll. Wir sind in einer sehr persönlichen Beziehung zu unserem Vater. Es ist nicht ein Warten, wo ich nicht weiß, was mich erwartet. Es ist ein Warten, wo die Verhältnisse geklärt sind. Aber nicht nur das, sondern Gott selbst hat uns den Geist seines Sohnes gegeben. Es geht hier um den Heiligen Geist. Er hat ihn gesandt und dieser Geist lebt in uns. Das bedeutet, dass wir nicht alleine warten, sondern Gott ist in dieser Zeit des Wartens mit und in uns. Er ist da. Er lebt in uns. Es gibt keinen Moment in deinem Leben, in dem du alleine bist. Es gibt keinen Moment, kein Schicksal, keine Angst, die Gott dich alleine durchstehen lässt. Er ist und er lebt in dir und in mir. In Vers 7 wird noch eine weitere sehr wichtige Wahrheit deutlich. Wir sind Kinder Gottes und somit auch Erben. Und hier wird ein Begriff gebraucht, der Begriff des Erben, weil Paulus im Kontext dieser Stelle den Begriff des Erben und auch diesen Prozess des Erben gebraucht, um etwas zu veranschaulichen. Wichtig ist, dass wir in dieser Stelle eine Sache verstehen und verinnerlichen. Wenn es um die Rechtfertigung vor Gott geht, um die Kindschaft, wie es hier beschrieben wird, dann gibt es nichts, was du aus eigener Anstrengung machen kannst, um als Erbe eingesetzt zu werden. Du kannst, um das mal zu veranschaulichen, du kannst eine Person pflegen. Angenommen, du kümmerst dich um eine alte Person, die schon sehr krank ist, wo man weiß, okay, die wird vermutlich irgendwann sterben. Es ist der natürliche Lauf der Dinge. Du kannst diese Person pflegen. Du kannst dich um diese kranke Person kümmern. Du kannst dich aufopfern für sie. Aber das bedeutet nicht automatisch, dass du auch Erben wirst oder dass du der Erbe wirst. Du wirst nur etwas erben, wenn die Person, die etwas vererben kann, dich schriftlich als Erben einträgt oder es irgendwo irgendwie festhält. Nur dann wirst du etwas erben. Ich habe das letztens selber auch gemacht und dann ist mir das so deutlich geworden, indem ich mal den Namen meiner Frau aufschreibe, mache ich sie zum Alleinerben, falls ich nicht mehr lebe. Wenn ich ihren Namen nicht aufschreibe, wird sie nicht alles erben. Und sie konnte in dem Moment nichts dafür oder dagegen tun, sondern es war die Art, dass ich diesen Namen aufgeschrieben habe, also mein Handeln, diesen Reinschreiben ihres Namens auf diesen Zettel, der das Ganze dann auch besiegelt und das Ganze dann auch ein Stück weit offiziell macht. In Bezug auf Gott macht uns das stolz und demütig zugleich. Stolz, weil Gott uns einen Wert, also er gibt uns einen Rang. Wir sind Kinder Gottes. Es ist etwas total Besonderes und das macht uns stolz. Wir sind nicht mehr irgendjemand, Fremdling in der Dunkelheit. Nein, wir sind Kinder Gottes. Aber auch demütig zugleich, weil wir verstehen, dass das allein seine Gnade war. Ich habe nichts, womit ich mich über andere erheben kann, sondern es war allein seine Gnade, die das getan hat. Dieser Vers zeigt noch eine weitere Sache. Wir warten zwar, aber wir sind schon Erben. Wir leben schon mit einer Gewissheit. Und diese Gewissheit, die verändert das Warten. Bis jetzt zum Abschluss möchte ich uns deswegen auch eigentlich nur eine ganz einfache Frage stellen. Worauf wartest du? Worauf wartest du? Und wie wartest du? Bist du dir darüber im Klaren, dass wir als Christen in einer Zeit der Erwartung leben? Dass wir auf etwas warten? Ist das präsent in deinem Alltag? Wisst ihr, mein Eindruck ist, dass zurzeit so viele Menschen in Erwartung sind. Man wartet, dass sich die Situation wieder ändert. Man spricht viel von Normalität und ich kann es den Menschen auch nicht verübeln, dass sie sich nach Dingen wieder sehen. Aber was ich nicht verstehe, ist, wenn sich Kinder Gottes von diesen Sorgen, von dieser Angst, die es im Endeffekt ist, total mitreißen lassen. Wenn ich ehrlich bin, kann ich das nicht verstehen. Wenn Kinder Gottes mehr über die Situation klagen und jammern, als dass sie Hoffnung und Ruhe ausstrahlen, Das ist nicht ganz erklärbar. Wir wissen doch, dass unser Vater, der Schöpfer des Universums, ein souveräner Gott ist. Wir brauchen uns doch nicht sorgen und in Sorgen verlieren, denn er sorgt für uns. Das wissen wir doch. Und deswegen möchte ich uns alle vielmehr dazu ermutigen, in dieser Zeit diese Hoffnung, die wir haben, auszuleben, diese Hoffnung sichtbar zu machen. Und ich möchte uns daran einfach darin ermutigen, dass uns immer wieder klarzumachen, dass Gott keinen Fehler macht, und wenn etwas dran ist, dann wird er das in unserem Leben tun. Und ich darf diese Ruhe und diese Gewissheit wirklich leben und diese Hoffnung, die dadurch auch in meinem Leben entsteht, einfach weitergeben. Wisst ihr, ich habe mich in letzter Zeit mit einem Leuchtturm beschäftigt. Ich weiß nicht, wir waren im Urlaub, da haben wir einen gesehen, vielleicht kam das deswegen. Und ich dachte mir erstmal, ich finde es ja interessant, wie solche Teile gebaut werden. Ich meine, es gibt ja Leuchttürme, die sind irgendwo am Strand, da kann man sich das ja erklären, dass sie einfach hochgezogen werden. Aber es gibt ja wirklich sehr spektakuläre Leuchttürme, wo man sich fragt, wie hat man die gebaut? Irgendwo mitten auf dem Meer, die Wind und Wellen strotzen da und das ist schon beeindruckend. Aber was ich dann viel interessanter fand, war, wie so Leuchttürme funktionieren. Und zwar wissen wir, dass sie eine Lichtquelle haben. Heutzutage sind das Glühbirnen, die werden oben ganz normal mit Strom betrieben. Und dann gibt es aber etwas, was mir noch nicht so klar war. Und zwar gibt es außen, also es gibt dann an sich die Glühbirne, die dann letztendlich das Licht sendet. Und es gibt außen nochmal verschiedene Arten von Scheiben. Es gibt grüne und rote Scheiben, die dort auch außen dran sind. Und wenn Schiffe auf diesen Leuchtturm zufahren, dann weiß der Kapitän, wenn er ein weißes Licht sieht, das weiße Licht von der Glühbirne, dann weiß er, er ist auf dem richtigen Weg. Und meistens ist das ein Korridor. Da weiß der Kapitän, hier bin ich sicher. Wenn ich hier fahre, hier kann mir nichts passieren. Wenn er zu weit nach links fährt und da sind beispielsweise Felsen, dann durch diesen Lichtkegel wird er irgendwann ein rotes Licht sehen. Weil das Licht in dem Bereich dann durch diese rote Scheibe leuchtet und dann wird das Licht rot. Und dann weiß der Kapitän, jetzt muss ich ganz schnell wieder die Richtung ändern, weil sonst habe ich ein Problem. Und genauso auch zur anderen Seite. Wenn es nicht ganz so gefährlich ist wie eine Sandbank, dann leuchtet es erstmal grün und irgendwann flackert, also es leuchtet immer wieder grün auf und irgendwann ist es komplett grün am Leuchten. Das heißt nicht wie im Straßenverkehr alles gut, sondern das heißt auch, du, hier kann es gefährlich werden. Ist nicht ganz so schlimm wie Felsen, aber auch hier wirst du Probleme kriegen und er muss seinen Kurs korrigieren. Und wisst ihr, und ich möchte uns ein Stück weit Mut machen. Als Christen sind wir so eine Art Leuchtturm. Aber wenn wir diese Funktion des Leuchtens nicht mehr einnehmen, weil wir uns von den Sorgen, von den Ängsten dieser Welt ein Stück weit so beeinflussen lassen, dann werden die Menschen in uns nicht mehr dieses Licht sehen und nicht mehr die Fahrspur erkennen. Und wir sind eine Fahrspur zum Vater hin. Und ich möchte uns einfach darin ermutigen, in dieser Weihnachtszeit dieses Licht zu leben, diese Hoffnung zu leben. Denn wir wissen, unser Gott ist souverän. Er hat alles in seiner Hand. Und mit seinem Kommen hat sich für uns als seine Kinder alles geändert. Und wir warten nicht mehr in einer Dunkelheit, sondern wir warten in einer lebendigen Hoffnung. Amen. Ich würde noch gerne beten, lass uns dazu aufstehen.